und Waldmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv angegriffen mit Bomben, Drohnen und Raketen. In Cherson und Kharkiv starben nach ukrainischen Angaben mindestens 5 Menschen. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel totgeborgen. Es handle sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbutz. Vor 2 Tagen hat das Militär die Leichen von 2 US-israelischen Geiseln geborgen. Noch immer werden viele Verschleppte im Gazastreifen gefangen gehalten. Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Rückgabe der Geiseln hatten bisher keinen Erfolg. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert, das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann, es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Rentnerinnen und Rentner gearbeitet wie noch nie. Wie das Magazin Stern berichtet, waren mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des BSW hervor. Im Vergleich zum Jahr 2004 habe sich die Zahl der arbeitenden Rentner vervierfacht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen neuen Eigentümer. Wie mehrere Medien schreiben, muss der Hauptaktionär 777 Partners in den USA Schulden begleichen und hat dafür Anteile des Unternehmens versteigert. Den Berichten zufolge übernahm das Unternehmen Advantage Capital Holdings das gesamte Fußballportfolio und damit auch die Anteile von Hertha BSC. Der Verein hat Anfragen dazu bisher nicht beantwortet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag neben Wolken auch ab und zu Sonne und einige teils kräftige Schauer, örtlich auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Steglitz 23, in Wittstock-Dosse 17 Grad, mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter 17 bis 21 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Schönen guten Tag. Kommt sie zurück oder nicht? Und wenn ja, wie? Es geht um die Wehrpflicht. Der neue Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Henning Otte, macht bei dem Thema ordentlich Druck. Der CDU-Politiker will in den kommenden Monaten die Wehrpflicht zum Thema machen. Der Koalitionspartner SPD hat allerdings eher wenig Interesse daran. Mehr zu Henning Ottes Visionen von Lissy Kaufmann aus dem Hauptstadtstudio.
In den ARD-Tagesthemen hat er gesagt, er werde sich das auf Wiedervorlage legen, und zwar noch in diesem Jahr. Man müsse die Truppe vor Überforderung schützen. Sie dürfe nicht überdehnt werden. Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, drängt auf eine Pflicht. Allerdings eine allgemeine Dienstpflicht, also auch im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Der Rheinischen Post hat der CDU-Politiker gesagt, diese Pflicht müsse für Männer und Frauen gelten. Die SPD lehnt die Vorhaben ab. Fraktionschef Miersch verweist in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf den Koalitionsvertrag. Dort sei festgelegt, dass man auf Freiwilligkeit setze. Über eine Wehrpflicht könne man gegebenenfalls in der nächsten Legislaturperiode verhandeln, also in 4 Jahren. Neuen Schwung in die Debatte hat die Aussage von Verteidigungsminister Pistorius von der SPD gebracht. Er hat diese Woche am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel gesagt, die Bundeswehr brauche bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten.
Informationen von Lissy Kaufmann aus dem Hauptstadtstudio. Den Sturz von Syriens Machthaber Assad hat die Weltöffentlichkeit live mitverfolgen können. Wie die islamistischen Rebellen Dorf um Dorf und dann auch die Städte einnehmen konnten, bis Assad fliehen musste. Ein halbes Jahr ist das jetzt her und seitdem ist viel passiert. Geführt wird Syrien von einer Übergangsregierung unter dem ehemaligen Islamistenführer al-Sharaa. Aber wo steht das Land mittlerweile? Anna Osius, unsere Korrespondentin in der Region, hat einen Blick auf die Situation vor Ort geworfen.
Am Grenzübergang Bab al-Salameh von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice um 15.05 Uhr. Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ortrand und Ruhland ist ein Fahrzeug liegen geblieben. Außerdem sind Leute auf der Fahrbahn.
Bab al-Salameh von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei Weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung. Nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet. Vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 2/3 des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe.
So Ramesh Rajasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar, betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharaa die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
Das sagt Anna Osius, unsere Korrespondentin für Syrien. Der Fall der mutmaßlichen Linksextremistin Maya T. hat für Aufsehen gesorgt. Maya T. soll an brutalen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Ungarn beteiligt gewesen sein. Deswegen wurde sie dorthin ausgeliefert. Zu Unrecht, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Allerdings eine knappe Stunde zu spät. Da war Maya nämlich schon in den Händen der ungarischen Behörden. Seit fast einem Jahr sitzt Maya T., die sich selbst als nonbinär bezeichnet, jetzt in Untersuchungshaft. Unter unwürdigen Bedingungen, wie sie beklagt. Deswegen tritt sie jetzt in den Hungerstreik. Das hat sie gestern verkündet. Vom letzten Prozesstag berichtet Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Dieses Mal standen deutlich mehr Polizisten vor dem alten Budapester Landgericht. Der Platz vor dem Eingang abgesperrt für eine Demo ungarischer Rechtsextremer. Wenige nur, dafür umso wütender.
Fucking commie scums, go back your country. This is not your country.
Haut ab, das ist nicht euer Land, keift einer und schreit Ausländer raus. So viel Deutsch kann er und schleudert es den angereisten Unterstützern von Maya T. entgegen, der hier der Strafprozess gemacht wird, weil ihr vorgeworfen wird, in Budapest Rechtsextremisten verprügelt zu haben, gemeinsam in einer kriminellen Vereinigung mit Linksextremisten aus Deutschland, aus Italien. Im Gerichtssaal drinnen hört man, was sie draußen rufen.
Maya, halte durch! Maya, halte durch!
Die Angeklagte Maya lächelt, als ihr die Handschellen abgenommen werden. Sie ist groß, dünn. Mein Kind ist stark, sagt ihr Vater Wolfram Jarosch, der schon weiß, was Maya dem Richter gleich sagen wird.
Ich möchte Sie wissen lassen, mein Protest verstummt nicht. Nein, ich trete in den Hungerstreik.
Hungerstreik. Ab sofort. Ein letztes Mittel des Protests nach fast einem Jahr in ungarischer Untersuchungshaft. In der Einzelzelle, Hofgang allein, isoliert. Zum Schutz der Angeklagten, sagt die Justiz. Maya T. definiert sich als non-binäre Person, also als Mensch, den die ungarische Verfassung inzwischen nicht mehr kennt. Lebendig begraben sei sie hier im Gefängnis.
Nicht erst seit heute Nacht weiß ich, das ertrage ich nicht mehr.
Wolfram Jarosch steht zu seinem Kind, setzt alles in Bewegung, atmet heute aber schwer.
Momentan geht's gut, aber die Sorge, die Angst ist einfach da. Auf der anderen Seite kann ich gut verstehen, Mayas Entscheidung, jetzt nach über 11 Monaten dieser täglichen Qual, diesen 24 Stunden nur die Wand anstarren, dass Maya zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Die Sorge wächst mit den Zweifeln am erodierenden Rechtsstaat Ungarn. Die Zweifel treffen aber zuerst den deutschen Rechtsstaat, denn Maya T. wurde in einer Nacht- und Nebelaktion an Ungarn ausgeliefert, empört sich Wolfram Jarosch. Ein politischer Skandal, ergänzt die Aktivistin und linken Europaabgeordnete Carola Rakete.
Aber für mich ist halt der größere Skandal, warum ist Maya immer noch hier in Budapest, Monate nachdem festgestellt wurde, dass die Auslieferung rechtswidrig war.
Der Appell geht an Bundeskanzler Friedrich Merz, auch an Außenminister Johann Badefuhl, sich einzuschalten. Eine Auslieferung zurück nach Deutschland wäre die beste Lösung, sagt Vater Jarosch. Mayas ungarischer Anwalt Tomasz Bajoki macht da aber wenig Hoffnung.
Ich meine, dass Maya wird hier bleiben in Ungarn.
Jetzt ist sie erstmal im Hungerstreik. Jetzt rufen sie erstmal wieder Free Maya, lasst Maya frei.
Vom Prozess in Budapest berichtete Wolfgang Fichtel. Wann ist es Zeit für die Rente? Wer die 60 überschritten hat, wird sich mit dem Thema sicher irgendwann mal beschäftigen. Bei unseren Nachbarn in Dänemark ist es so, dass die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Rente gehen können. Es soll aber Ausnahmen geben, berichtet unser Korrespondent dort, Johannes Koch.
Jans Gürtz steht leicht gebeugt vor einer Wand. In seiner Hand eine Maurerkelle. Gleichmäßig verteilt er damit Mörtel. Hier merkt man seinen Rücken besonders deutlich. Ich mache mir Sorgen, dass mein Körper das nicht aushält und ich am Ende Schmerzmittel nehmen muss und nicht mehr richtig mit meinen Enkelkindern spielen kann, erzählt der Maurer im dänischen Fernsehen. Skjørt ist 42. Das heißt, für ihn gilt das, was das dänische Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen hat. Dänen, die ab 1971 geboren sind, sollen bis 70 arbeiten. Für die dänische Arbeitsministerin Ane Helsbo-Jørgensen ein Erfolg.
Ich bin froh, dass wir seit 20 Jahren mit einer großen Mehrheit diese Vereinbarungen über die Renten getroffen haben. Die Dänen wissen, worauf sie sich verlassen können.
Der Schritt in Dänemark kommt nicht überraschend. Seit 2006 steigt das Renteneintrittsalter in dem skandinavischen Land kontinuierlich an. Abhängig von der Lebenserwartung wird alle 5 Jahre nachjustiert. Aktuell gehen die Dänen mit 67 Jahren in Rente. 2030 steigt das Renteneintrittsalter dann auf 68, 2035 auf 69 Jahre und ab 2040 auf 70 Jahre. Das sorgt auch für Kritik, zum Beispiel bei Sozialarbeiterin Sophie Börsen.
Ich wünschte, sie würden damit aufhören und es nicht auf 70 anheben, sondern es bei 67 belassen und eine andere Lösung finden.
Laut einer Studie des dänischen Pensionsfonds PFA arbeitet die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne mit älteren Kollegen zusammen. Einer dieser älteren Mitarbeiter ist Karl-Erik Rasmussen. Er ist 70 Jahre alt und arbeitet noch immer in einem Ingenieursbüro. Es macht Spaß zu arbeiten. Es macht Spaß, etwas bewirken zu können. In meinem Alter ist es auch schön, junge Menschen zu beeinflussen, hoffentlich auf positive Art und Weise. Doch nicht jeder könne bis 70 arbeiten, heißt es in einer Mitteilung der größten dänischen Gewerkschaft 3F. Für Menschen, die hart körperlich arbeiten, fordert die Gewerkschaft eine frühere Rente. Auch Maurer Jan Skjørt würde dazu zählen. Ich habe einen Kollegen, der jetzt zum Physiotherapeuten und Chiropraktiker geht, weil er sich seinen Rücken komplett ruiniert hat und nicht mehr kann. Und er ist genauso alt wie ich. Jan Skjørt hofft auf Sonderregeln, damit er, trotz des neuen Gesetzes in Dänemark, nicht bis 70 arbeiten muss.
Der Bericht zur Rente mit 70 in Dänemark von unserem Skandinavien-Korrespondenten Johannes Koch.
RBB 24 Inforadio Sport.
Hallo Sportsfreunde, im Studio ist Thomas Groh. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Wir sind live bei den French Open in Paris. Dort steht das Damenfinale in Roland-Garros an. Und bei der deutschen Nationalelf nach dem Abschlusstraining für das Spiel um den dritten Platz in der Nations League morgen gegen Frankreich in Stuttgart. Übrigens live zu verfolgen hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Zusammen mit der Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft. Entweder Füchse Berlin oder SC Magdeburg. 15 Uhr geht's morgen los. Jetzt aber schnell nach Paris zu Guido Ringel. Schönen guten Tag, Herr Kollege.
Guten Tag, anwesend.
Das ist gut, denn das Spiel der beiden Damen, Arina Sabalenka gegen Coco Gauff, wird erwartet. Und im Hintergrund müsste das der Applaus sein für die Junioren aus Deutschland?
Das ist genau so richtig und der Fall. Es spielt ja Schönhaus gegen McDonald. Zwei Namen, die man sich mal merken kann. Max Schönhaus gegen Nils McDonald. Der eine aus dem Sauerland, Schönhaus, der andere aus Mecklenburg-Vorpommern. Nils McDonald. Es gibt einen dritten Satz. Der erste an Schönhaus im Tiebreak. Der zweite an den Schweriner. McDonald mit sage und schreibe 6-0. Jetzt sind wir anfangs des dritten. Also die beiden Junioren, beide 17 Jahre alt, bieten hier ein richtig gutes Match. Und es wird mal wieder einen deutschen Grand Slam-Sieger geben nach der 2014. Da war es Alexander Zverev in Australien. Jetzt also gibt es wieder einen Deutschen. Frage ist halt nur, ob Schönhaus oder McDonald.
Guido, wir werden im Laufe des Nachmittags genug Zeit haben, um das zu vertiefen. Denn da stellt sich ja die Frage, bekommt das deutsche Tennis jetzt einen richtigen, in Anführungszeichen, Grand-Slam-Sieger in den nächsten Jahren? Was bedeutet das für das deutsche Tennis, wenn da zwei Junioren aus dem Deutschen Tennisbund in Paris um den Sieg streiten? Aber wir haben natürlich auch die deutsche Nationalelf im Blick und zu der kommen wir gleich. Heute Vormittag gab es das Abschlusstraining in Herzogenaurach. Und was nun die WM-Qualifikation in Europa betrifft, da ein Ausrufezeichen aus Skandinavien, das setzten die Norweger gestern Abend, 3-0 gegen Italien. Die Norweger damit ungeschlagen in ihrer Gruppe an der Tabellenspitze und für Italien war es der erste Auftritt in dieser Qualifikation für die Weltmeisterschaft und ein gehöriger Patzer, 0-3. England hat übrigens schon zwei Spiele absolviert und zwei Siege eingefahren. Kroatien gestern 7-0 gegen Gibraltar. In der 64. Minute wurde ein gewisser Modric eingewechselt. Ich glaube, aus dem wird mal was. Und in dieser Gruppe führt Tschechien mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Deutschland startet dann erst Anfang September gegen die Slowakei. Und nun geht's zur deutschen Nationalelf und André Siems. Schönen guten Tag, André.
Ich grüße dich. Hi.
Wir haben viel zu besprechen. Erste Frage, wie lief das Abschlusstraining?
Das lief so, dass zumindest sich keiner verletzt hat. Das ist schon mal das Gute. Also das bedeutet, dass die, die jetzt da sind und diejenigen, auf die der Bundestrainer baut, hoffentlich dann auch morgen eine andere, ja, sagen wir mal so, eine andere Leistung zeigen werden, als das, was wir gegen die Portugiesen in München gesehen haben. Die Aufstellung, das ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Aber ich erhoffe mir zumindest jetzt auch ein bisschen bessere Stimmung. Denn gestern war es wirklich düster. Das, was wir gesehen haben, so als diese 15 Minuten für die Journalisten offen gewesen sind, da gab es ja fast überhaupt keine Kommunikation untereinander. Hängende Köpfe. Also du hast gemerkt, dieses Portugal-Spiel, das ist noch gar nicht draußen.
Das ist ein guter Aufhänger. Die Deutschen mit vielen Ausfällen vor dieser Partie gegen Portugal. Und vor dem Spiel sagten dennoch alle ZDF-Experten, Christoph Kramer und Per Mertesacker, die beiden Weltmeister zum Beispiel, wir gewinnen. Angesichts der Clubs, für die die Portugiesen spielen, André, und bei denen die deutschen Profis unter Vertrag stehen, fand ich das arrogant. Ich sag mal nur Portugal, Man City, Man United, Paris Saint-Germain, Champions League-Sieger, AC Mailand, Juventus Turin. Wie findest du das?
Ja, vor allen Dingen der letzte Verein, Juventus Turin, hat den Deutschen ganz besonders wehgetan. Denn es ist ja Francisco Conceição gewesen, der bei Juve spielt, der eingewechselt wurde. Einer, der dieses Dreierwechsels, dieses ominösen in der zweiten Halbzeit, der dann dieses Spiel komplett zum Kippen gebracht hat. Zu diesem Zeitpunkt führten die Deutschen ja mit 1-0. Und wir wissen alle, was dann passiert ist, als dann Roberto Martinez gewechselt hat, der Trainer der Portugiesen, und Julian Nagelsmann. Beim einen haben die Dreierwechsel richtig gestochen, beim anderen eben nicht. Ja. Und ich finde das genauso, wie du auch sagst, daherzugehen und zu sagen, das wird schon, das packen wir. Naja, klar, ich gucke mal auf die Bilanz und dann sehe ich, die Deutschen haben die letzten 5 Turnierspiele alle gegen die Portugiesen gewonnen. Ja, warum jetzt nicht das 6. und dazu noch Allianz Arena, von den letzten 5 Spielen 3 Siege, 2 Unentschieden. Also die Deutschen wissen gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, in der Münchner Arena zu verlieren. Ja, das reicht halt dann doch nicht. Das ist halt so, wenn du zu einem Bankett eingeladen bist und es gibt einen gewissen Dresscode und du kommst dann dorthin und hast dann die Jogginghose an und ein lappriges Hemd, das nicht gebügelt ist, jetzt bin ich ebenfalls mal ganz böse, dann siehst du halt nicht so aus wie einer, der im feinen Zwirn mit Krawatte etc. kommt und mit Lackschuhen. Und genauso ist es halt gewesen, dieser zweite Anzug bei den Deutschen, der passt nicht, oder sagen wir mal so, der ist qualitativ nicht so gut, dass du dann halt einfach mit einer Mannschaft mithalten kannst und die schlagen kannst, wo die Spieler in Vereinen spielen, die du gerade aufgezählt hast.
Angesichts der Tatsache, dass der Bundestrainer Julian Nagelsmann offensichtlich tatsächlich nur 11, 12 Spieler zur Verfügung hat, mit denen er sein Ziel, Weltmeister zu werden, verwirklichen kann, klafft ansonsten für mich da eine Lücke zur Weltspitze, die gar keine Lücke mehr ist, sondern ein Canyon. Anspruch und Wirklichkeit, ich habe mit vielen Kollegen darüber gesprochen, klaffen da offenbar weit auseinander beim Deutschen Fußballbund und auch teilweise bei den Leuten, die darüber berichten. Wie findest du die momentane Lage oder wie bewertest du sie?
Ich bewerte sie ähnlich wie du. Also ich sehe es auch so, dass die Deutschen tatsächlich momentan eine Mannschaft haben mit, ich sage mal, 14 Spieler. Und diese 14 Spieler, wenn du die zur Verfügung hast, dann bist du in der Lage, wenn du ans Leistungsmaximum rangehst, also diese 100% auf dem Platz packst, dass du so eine Mannschaft wie Portugal schlagen kannst, dass du so eine Mannschaft wie auch die Franzosen mal ärgern kannst. Die dürfen nicht vergessen, die letzten 2 Testspiele gegen Frankreich haben die Deutschen ja gewonnen. Das hätte zu dem Zeitpunkt auch keiner gedacht. Aber zum Beispiel Spanien, auch das, was ich gesehen habe in diesem zweiten Nations League Halbfinale dagegen gegen Frankreich, als es da 4-1 gestanden ist, da dachte ich ja, das ist ja unfassbar. Das ist ja, sind ja keine Menschen. Das ist ja eine menschgewordene KI fast schon, die da Fußball spielt. Das glaube ich nicht, dass die Deutschen da tatsächlich die schlagen können, so wie sie momentan auftreten und selbst wenn sie dann ihre besten Spieler zur Verfügung haben. Aber auf der anderen Seite sage ich dir, was willst du machen als Bundestrainer? Gehst du hin und sagst, Freunde, das Ziel ist es, wir kommen mal ins Viertelfinale, dann schauen wir mal, den wir als Gegner kriegen. Wenn wir die Spanier kriegen, dann können wir es gleich abhaken. Gegen die Franzosen wird es auch sehr, sehr schwer und alles andere. Naja, wenn wir Spieler haben, die alle gesund sind, dann können wir es packen, ansonsten nicht. Also Viertelfinale wäre schon schön. Das reicht Deutschland natürlich nicht. Das reicht den Fans auch nicht. Aber ich bin schon bei dir. Dieses Hochjubeln, wir sind jetzt eigentlich in der Weltrangliste schon wieder die Nummer 1 und dann kommt so ein Spiel wie gegen Portugal, wo du aber eigentlich nur 6 echte Stammspieler dabei hast und der Rest wird aufgefüllt und hat nicht die Qualität, dann heißt es wieder, wir sind jetzt die Rumpelfüßler und können nichts mehr, die Deutschen. Diese Differenz da zwischen ganz oben und ganz unten, die ist mir zu groß.
Reden wir über den Nachwuchs, der ja dringend nötig ist, um da eine breitere Basis zu legen. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Deutschland ist 2023 U17-Weltmeister geworden. Das ist schon mal eine Hausnummer. Aber bislang hat sich aus diesem Kader, ich habe extra nochmal nachgeschaut und wenn ich keinen übersehen habe, hat nicht ein einziger Spieler irgendwo nachhaltig auf sich aufmerksam machen können. Schauen wir auf Frankreich, Und deren Talentepool, der quillt geradezu über. Mbappé, der Weltstar von Real Madrid, ist gerade mal 26 Jahre alt. Und jetzt reden schon alle über diesen Désiré Doué, der vor ein paar Tagen 20 geworden ist. Ich frage mich seit Ewigkeiten, was treiben die da im deutschen Nachwuchs? Was wird da herangebildet? Was wird da ausgebildet? Was läuft da falsch?
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die guten Vereine in der Bundesliga selten den echten Talenten eine Chance geben. Da sind vielleicht Talente dann schon mal da. Ich denke jetzt auch an den Paul Wanner zum Beispiel, der immer wieder genannt wird auf Seiten des FC Bayern München, oder Franz Kretzig. Er hat unter Thomas Tuchel damals eine tolle Vorbereitung gespielt, sogar in letzter Sekunde noch gegen Liverpool ein Tor geschossen, das die Bayern da gewonnen haben. Da haben sich dann auch wieder alle Medien draufgestürzt und gesagt, Mensch, das sind ja super Nachwuchsspieler, die müssen doch jetzt hier rangezogen werden. Aber das passiert halt dann nicht. Dann werden Spieler geholt für 40, 50, 70 Millionen oder irgendwas, und die müssen natürlich dann auch spielen, weil sie so viel Geld gekostet haben. Und die Jungen werden dann irgendwo verliehen, meistens dann auch an schlechtere Mannschaften, können sich dort nicht hundertprozentig durchsetzen oder es dauert halt einfach noch, und ab und zu dauert es dann zu lange, weil dann auch eine schlechte Ausbildung in den Vereinen passiert. Das ist ein Problem. Du hast gerade die U17 angesprochen. Ich würde ganz kurz einen kleinen Schlenkerer machen zum Spiel nochmal Spanien gegen Frankreich. Warum? Luis de la Fuente, der Trainer, war 2019 Trainer der U21-Nationalmannschaft. Damals im Finale in Udine gegen Deutschland gespielt und die Deutschen geschlagen. Von diesem Stamm, da sind gegen Frankreich jetzt dabei gewesen, Oyarzabal, Merino, Zubimendi, Pedri. Also das sind alles Spieler, die er damals ausgebildet hat bei der U21 und jetzt hochgeholt hat und die jetzt das Fundament bilden für eine spanische Mannschaft. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich frage, warum gelingt ihm das und warum gelingt den Deutschen das nicht? Und wenn du mir die Frage jetzt an mich gibst, dann muss ich dir sagen, ich verstehe es selbst nicht.
Und ich kann dir die Frage leider auch nicht beantworten, und so bleiben wir beide und unsere Hörer ratlos zurück. André Siems von der deutschen Nationalelf, die morgen in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf starke Franzosen treffen wird. Und da können die Spanier eigentlich auch noch froh gewesen sein, dass denen so viele Verteidiger gefehlt haben, den Franzosen. Denn ansonsten hätte die Mannschaft von Didier Deschamps das Ding wahrscheinlich sogar noch gewinnen können. Nun zurück, wie angekündigt, nach Paris. Wir warten auf den Beginn des Damenfinales bei den French Open. Guido Ringel hat aber auch schon die beiden deutschen Junioren erwähnt. Und ist die Partie jetzt zu Ende, Guido?
Nö, die spielen noch. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Es gibt einen kompletten dritten Satz. In den Runden zuvor war es mal ein sogenannter Champions-Tiebreak bei 1:1 in den Sätzen. Jetzt hier im Finale wird der Satz richtig ausgespielt. Momentan liegt McDonald vorn mit 2:1. Schönhaus hat allerdings Aufschlag. Die beiden 17-Jährigen da haben Spaß am Tennis. Die wollen gar nicht aufhören, um es mal so zu interpretieren. Ist eine interessante Partie. Momentan würde ich sagen McDonald's. Ja, da war der Versprecher mit dem S hinten dran. Ich habe es befürchtet. Also der heißt Nils McDonald. Donald ohne S, und ich glaube, der kann das hier schaffen.
Nichtsdestotrotz befinden sich die beiden Protagonistinnen schon beim Aufwärmen?
Nee, die spielen. Da muss ich
dich sozusagen
korrigieren. Hier gibt es die verrücktesten Sachen. Es gibt nämlich nicht nur einen Platz im Start Roland Garros. Falls du das noch nicht wusstest, kann ich dich belehren. Es gibt den ganz großen Center Court hier, wo die beiden Damen das Finale austragen. Dann gibt es noch den Cours Suzanne Lenglen, der zweitgrößte. Und dann Simone Mathieu, kannst du dir alles merken, aufschreiben. Das ist der drittgrößte Platz. Und da spielen die beiden Junioren, McDonald und Schönhaus. Aber die Damen dürfen halt eben auch beginnen. Und das ist das Gute, wenn man eine große Anlage hat und viele Plätze.
Da ich dir seit Jahren begeistert zuhöre, wenn du von den French Open berichtest, habe ich mir gemerkt, dass es dort mehrere Plätze gibt in Roland-Garros. Aber ich hatte gedacht, dass die Organisatoren die Spiele dann nacheinander ansetzen, sodass eventuell auch die Junioren vielleicht mal auf den großen Platz gehen. Ansonsten hätte ich dich ja schon längst nach Sabalenka und Coco Gauff gefragt. Guido Ringel, unser Reporter, heute Nachmittag hier im RBB 24 Info Radio bei den French Open. 16.14 Uhr geht's dann weiter. Da werden wir wieder ausführlich von diesen Spielen berichten. Und jetzt die Nachrichten mit Josefine Grützmacher. Anschließend die Spreepolitik.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Baustellenstau gibt's auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuze und Leest, müssen Sie 20 Minuten mehr einplanen. Auf der A115 stockt es Richtung Funkturm zwischen Rastplatz Parforsheide und Kreuz Zehlendorf aktuell 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf dem Stadtring ab Schmargendorf Richtung Wedding. In Neukölln auf der Hermann- und der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz sowie in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzungen Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbierstraße. Ein paar Staus haben wir auch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Zurzeit Stau auf der Provinzstraße Richtung Schönholz. Und zum Regionalbahnverkehr: auf der Linie RE1 entfallen bis zum 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Ulf Hilbert.
Die Gesundheitsministerin appellierte an alle, die zu diesem Schritt prinzipiell bereit seien, die Entscheidung in einem Organspendeausweis oder im Organspenderegister zu dokumentieren. Warkens Kollegen in den Ländern forderten erneut eine Widerspruchslösung für die Organspende. Dabei würde jedermann automatisch zum Spender, wenn er nicht aktiv Widerspruch dagegen einlegt. Aktuell warten in Deutschland mehr als 8000 Menschen auf ein Spenderorgan.
Bei massiven russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. In der Stadt Kharkiv starben nach Behördenangaben 3 Personen. Es handelte sich um den größten russischen Angriff seit Kriegsbeginn mit mindestens 40 Explosionen. Unter den vielen Verletzten seien auch Kinder. In der Stadt Cherson gab es nach ukrainischen Angaben außerdem 2 Tote. Russland erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf ukrainische Drohnenattacken am vergangenen Wochenende. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und einen in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er wolle sich das Thema noch in diesem Jahr auf Wiedervorlage legen, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen neuen Eigentümer. Wie mehrere Medien schreiben, muss der Hauptaktionär 777 Partners in den USA Schulden begleichen und hat dafür Anteile des Unternehmens versteigert. Den Berichten zufolge übernahm das Unternehmen Advantage Capital Holdings das gesamte Fußballportfolio und damit auch die Anteile von Hertha BSC. Der Verein hat Anfragen dazu bisher nicht beantwortet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Nachmittag neben Wolken auch ab und zu Sonne, einige teils kräftige Schauer, örtlich auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Steglitz 23, in Wittstock-Dosse 17 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es ist ein Vertrag und ich habe keine Lust, mich auf rechtliche Auseinandersetzungen darüber einzulassen, ob ich den Gleisdreieckpark wieder räumen muss und an den Eigentümer zurückgeben muss.
Pack
Pacta sunt servanda. Das Prinzip der Vertragstreue, ein Eckpfeiler des deutschen Rechts. Genau das meint Stadtentwicklungssenator Christian Gebler hier. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Indem wir natürlich über das stadtentwicklungspolitische Aufregerthema in Berlin diese Woche sprechen werden, die urbane Mitte, die Hochhäuser im Gleisdreieckpark. Da hat der Senat gerade den Bezirk entmachtet und das Verfahren an sich gezogen. Was dahinter steckt, besprechen wir heute. Und wir klären auf, wie es dazu kam, dass einem AfD-Abgeordneten auf Nachfrage nun doch die Vornamen von Straftätern in Berlin von der Innenverwaltung mitgeteilt werden müssen und warum er die überhaupt wissen will. Außerdem schauen wir auf den anhaltenden Protest in Brandenburg gegen die Kürzungen im Bildungsbereich, vor allem beim Förderunterricht, und erklären, welche unrühmliche Rolle ein mutmaßlicher Softwarefehler dabei gespielt haben könnte. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Und bei mir im Podcast begrüße ich Sabine Müller und Dorit Kieling hier aus der landespolitischen Redaktion. Grüßt euch ihr beide.
Hallo, hi Sebastian.
Ihr habt ja schon auch ein bisschen mehr Erfahrung und vor allem Erinnerung an das, was hier in dieser Stadt alles schon diskutiert wurde, gerade auch im Bereich Stadtentwicklung, vor allem du, Dorit. Die urbane Mitte beschäftigt uns jetzt wie lange?
20 Jahre. Oh. Man höre und staune.
2005, wir haben Jubiläum, ne?
Ja, und dann kommt endlich mal Bewegung rein.
Es kommt Bewegung rein, genau, aber natürlich auch wieder begleitet von wilden Diskussionen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz festzurren, was ist die urbane Mitte?
Das ist ein riesiges Gebiet am Gleisdreieck, wo sich die U-Bahn-Linien überschneiden. Kann man immer wunderbar gucken. Und da gab es Wohnungsbau als eine Komponente. Ein riesiger Park ist angelegt worden. Und jetzt endlich wird auch offenbar eine Baugenehmigung erteilt für das Gewerbe, was dort entstehen soll. Da sind geplant insgesamt 7 Bürotürme mit bis zu 90 Metern hoch. Und genau daran stoßen sich die Anwohner und eine Bürgerinitiative.
Genau, das ist die Diskussion, ja.
Genau, und man muss nochmal sagen, also es gab ja eigentlich 4 große Bauprojekte in diesem ganzen Projekt, was da 2005 vereinbart wurde. Und du hast es eben schon gesagt, also die ersten 3, die jetzt schon realisiert sind, das war hauptsächlich Wohnraum, also Flottwellpromenade, Yorkdreieck und Möckernkiez und die urbane Mitte eben Büro- und Gewerbeflächen hauptsächlich. Der Bausenator Christian Gebler von der SPD hat aber ja auch nochmal betont, Leute, nicht nur Büro und Gewerbe, also da sei auch eine ganze Menge kulturelle, gemeinorientierte Nutzung drin. Also der will jetzt im Moment den Kritikern sehr klar sagen, also das ist sozusagen nicht nur alles böse Heuschrecke.
Ja, und er hat ja dann auch angeregt, weil es diesen Protest gegen diese Hochhaustürme gibt, dass er jetzt mit dem Investor verhandeln will, ob man vielleicht doch noch ein bisschen Wohnraum unterkriegt.
Kritiker unterstellen, dass da eigentlich nur einer Geld scheffeln will, Bürotürme auch noch bauen möchte, die da auch gar keiner haben möchte. Was ist da dran?
Also da war der Bausenator relativ klar und hat gleich zu Beginn in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung sehr klar gesagt, erinnern wir uns doch mal dran, wie das 2005 war. Also er hat gesagt, da gab es einen rot-roten Senat und einen grün regierten, wie auch heute noch, Bezirk. Und die seien alle dafür gewesen, dass man das Projekt macht. Also der hat sich sehr dagegen gewehrt, dass man sagt, das ist einfach nur ein Ding, der irgendwelche Investoren reich machen soll, sondern das sei damals von Parteien, gerade auch Richtung Linke und Grüne, hat er das sicherlich gesagt, die nicht gerade sozusagen grundverdächtig sein, immer nur reiche Leute noch reicher machen zu wollen, sei das unterstützt worden. Das habe man gewollt.
Aber man muss ja auch noch dazu sagen, dass der Bezirk wohl selber darauf gepocht hat, jedenfalls sagt das der Stadtentwicklungssenator, dass man wirklich in die Höhe baut. Weil da, wo gebaut wird, das sind alles versiegelte, betonierte Flächen. Und um nicht noch mehr zu versiegeln, hat wohl der Bezirk darauf bestanden, dass man in die Höhe baut. Und jetzt will das der Bezirk nicht mehr. Und die Bürgerinitiative natürlich auch nicht. Die sagt, große Verschattung und außerdem braucht man keine Büros.
Der Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der ist grün, Florian Schmidt heißt da, und der sagt, das sei einfach ein Projekt, was aus der Zeit gefallen sei. Und ehrlich gesagt muss man sagen, auch aus der SPD im Bezirk kommen Stimmen, die fragen, diese ganzen riesigen Büroflächen, ist es noch mit den heutigen Bedürfnissen der Stadt kompatibel? Weil ich habe auch mal ein bisschen geguckt, wie sieht denn das eigentlich aus mit den Büroflächen und Leerstand und so weiter. Also 2024 gab es knapp 1,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen, die leer standen. Das waren 7% der gesamten Bürofläche, die es in Berlin gibt. Und auch neu gebaute Büroflächen standen leer. Das haben wir natürlich auch Christian Gäbler gefragt. Braucht Berlin wirklich noch mehr Büroflächen? Er hat argumentiert, ehrlich gesagt, ja, weil er hat gesagt, wir haben auch ganz viel total veraltete Büroflächen. Damit können viele Firmen nichts anfangen. Das entspricht einfach nicht mehr den Standards. Von daher neue, standardhochwertige Büroflächen seien benötigt, sagt er. Und der Investor sagt schon auch. Also er glaubt, ein Markt ist dafür da. Wir werden sehen, wenn es denn soweit kommt.
Jetzt steht da Aussage auch gegen Aussage. Ihr habt die Bürgerinitiative schon angesprochen. Die geht von einer ganz anderen Rahmenbedingung aus. Sie sprechen vor allem diesen Rahmenvertrag an, den es ja dafür gibt, oder diesen, ja, was ist das eigentlich, städtebaulichen Vertrag von 2005, in dem jetzt, was genau denn eigentlich festgehalten wurde, nur um nochmal die Beziehungen zwischen diesen Flächen, um die es da geht, jetzt auch mal klar zu machen.
Der Bausenator sagt eben, das ist ein Paketdeal. Und er warnt jetzt sehr deutlich davor, wenn der Senat jetzt sagen würde, tut mir leid, aber diesen Büroteil wollen wir irgendwie doch nicht, dass dann der Investor, der übrigens nicht mehr der damalige Käufer ist, der heutige, also da hat auch mal hat der Besitzer schon gewechselt, aber dann hat er selber gesagt, also wenn ich der Besitzer wäre und mir sagt jemand, du kannst da die versprochenen Bürotürme nicht mehr hinbauen, dann wisse er auch, was er machen würde, nämlich sagen, ja, dann kriegt ihr vielleicht auch nicht mehr den Park zur öffentlichen Nutzung. Also das ist die Drohung. Kritiker dieser ganzen Geschichte, die nennen das Angstmacher, die glauben nicht, dass es so weit kommt. Aber klar ist einfach, es gibt einen Vertrag. Und die Frage ist jetzt eben, wie geht man damit um? Da gibt es sozusagen inhaltliche Bedenken. Also wollen wir da wirklich diese Bürotürme stehen haben? Ist das schlecht für den Park und so weiter? Aber es gibt natürlich auch ganz praktische, handwerkliche Bedenken. Das hat ja auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg immer gesagt. Dieses Gebiet ist ja geteilt worden in einen Südteil urbane Mitte und einen Nordteil urbane Mitte. Denn der Nordteil, der größere Teil dieses Gebiets, ist auch von daher noch sehr viel komplizierter, weil man da noch mit der Deutschen Bahn reden muss. Denn durch dieses Gebiet soll die geplante S21-Strecke führen, also S-Bahn-Strecke, die neue, wo aber auch alles hängt und bisher noch total unklar ist, wo verläuft die da eigentlich. Und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sehr klar gesagt, Leute, wir können hier doch nicht 5 bis zu 90 Meter hohe Bürotürme planen, ohne dass vorher klar ist, wo die Deutsche Bahn da lang will mit ihrer S-Bahn-Trasse. Und hat deswegen auch gesagt, wir können, also zum Bausenator, der gesagt hat, ich will aber jetzt sofort hier einen Bebauungsplan sehen, hat gesagt, wir können das jetzt noch nicht machen. Und ich bin mal gespannt, wie Christian Gäbler das machen wird. Der hat natürlich auch gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal mit der Deutschen Bahn reden. Das muss natürlich der Senat machen. Für ihn ein Grund mehr zu sagen, dieses ganze Projekt gehört in die Hand des Senats und nicht des Bezirks.
Genau, das war ja seine Argumentation, dass er gesagt hat, die S21 muss geplant werden. Da ist bisher noch nicht so viel passiert. Und der Bezirk wäre ja sowieso völlig überfordert, jetzt auch noch eine S-Bahn zu planen auf seiner Grundlage. Und deswegen war das auch sein großes Argument, wir ziehen das jetzt alles im Senat zusammen. Wir haben die Kompetenzen, wir haben die Ressourcen dafür und wir planen jetzt auch mit der Bahn diese neue Trasse mit diesem großen, komplexen Verkehrsknotenpunkt und da parallel dazu werden diese Büros verplant. Der Bezirk sagt, das geht gar nicht, man kann das nicht parallel machen, man muss die Trasse schon festlegen und dann kann man erst eine Baugenehmigung. Aber das ist wie immer so in Berlin, der eine sagt hü, der andere sagt hot und genau. Irgendwas passiert.
Jeder hat auch
Oder auch nicht.
Jeder hat auch ein Gutachten. Der eine sagt, das Gutachten sagt, das geht alles so nicht. Der andere sagt, nein, aber wir haben hier Paragraphen, auf die können wir uns stützen und deswegen können wir es quasi selber machen oder so umsetzen, wie wir es wollen. Der Senat hat es jetzt an sich gezogen und das ist das Instrument, über das ich ganz gerne zum Schluss noch reden wollte mit euch beiden. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben dieses Durchgriffsrecht des Senats schon ein paar Mal erlebt. Beim Olympiapark zum Beispiel, den man dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf quasi abgenommen hat, wenn man es freundlich sagen möchte, damit der Senat da selber entwickeln kann. Wir haben es beim Görlitzer Park mit dem Zaun erlebt und jetzt vor kurzem haben wir es auch wieder erlebt, dass der Senat gegen den Bezirk durchgezogen hat, nämlich beim Radstreifen auf der Kantstraße. Ist das etwas, was wir jetzt tatsächlich häufiger sehen, als es früher passiert ist?
Ich glaube, das wird sowieso häufiger kommen, weil wir haben ja dieses schneller bauen Gesetz, das ist ja jetzt durchs Abgeordnetenhaus, ist es schon durch, ich glaube ja. Und da hat sich ja der Senat extra Zugriffsrechte gesichert, dass er eben sagen kann, Bezirk, wenn du nicht willig bist oder nicht kannst, gibt ja manchmal auch ganz objektive Gründe, dass sie einfach keine Kapazitäten haben und sich Bauprojekte ewig hinschleppen, dann nehmen wir euch das aus der Hand und ziehen das an uns. Und da ja zukünftig ganz viel gebaut werden soll, also ich denke nur an die großen Entwicklungsgebiete, die ja immer noch brach liegen, kann das natürlich durchaus passieren, dass der Senat sagt, nee, Bezirk, du nicht, das machen wir selber.
Aber in dem Fall zeigt sich, wenn der Bezirk nicht will, kann der Senat dann sagen, dann machen wir es halt selbst.
Naja, und dann gibt es ja noch die berühmte Einigungsstelle, die ja noch im Gespräch ist, als wenn der Bezirk sagt, nee, Senat, du nicht, sondern ich will das selber machen. Dann soll ja diese Einigungsstelle angerufen werden, die immer noch nicht so ganz ausgefochten ist, wie die ausgestattet ist und wer da wirklich das letzte Wort hat. Das sagt ja wiederum auch der Stadtentwicklungssenator, es muss der Senat haben. Also das ist noch so ein Punkt, der da noch in der Schwebe ist bei der Verwaltungsreform.
Und gerade hier beim Gleisdreieckpark sehen wir natürlich, wie das aussieht, wenn dann der Bezirk eine komplett andere Meinung hat zu einem Bauprojekt als der Senat selber. Für diesen Fall kommt die Einigungsstelle aber eh zu spät.
Ja, das ist jetzt durch. Also das hat der Senat jetzt an sich gezogen. Es braucht jetzt noch den förmlichen Beschluss des Abgeordnetenhauses, aber dann dürfte das durch sein.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir Dorit entlassen, die schon auf heißen Kohlen sitzt, weil sie jetzt noch 2 Fernsehbeiträge schneiden muss.
Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja.
Dann danke dir dafür, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Ne? Ciao. Da eilt sie davon. Und Sabine, wir wollten uns noch einem zweiten Thema widmen. Ein Wiedergänger sozusagen kommt auf Wiedervorlage. Eine Thematik, die wir schon mal diskutiert haben, auch im Rahmen eines Wahlkampfes, nämlich die Frage, darf der Senat eigentlich mitteilen, wie die Vornamen von Tatverdächtigen bei bestimmten Straftaten sind, also wie die heißen? Vielleicht erinnerst du uns noch mal ganz kurz daran, warum ist das jetzt überhaupt noch mal auf der Agenda? Warum reden wir drüber?
Wir reden drüber, weil am Mittwoch bekannt geworden ist, dass es einen Beschluss gab des Landesverfassungsgerichtes. Und an dieses Gericht hatte sich der AfD-Abgeordnete Mark Fallen da gewandt. Der hatte nämlich, also der hat so eine kleine Tradition, kann man fast sagen. Der hatte seit 2018 immer abgefragt beim Senat, wie denn eigentlich die 20 gängigsten Vornamen lauteten von Tatverdächtigen von Messerstraftaten, und zwar von den deutschen Tatverdächtigen. Denn man muss dazu sagen, in den polizeilichen Statistiken wird ausgewiesen, Messerstraftaten, Verdächtige deutsche Staatsangehörige, Verdächtige aus anderen Ländern. Mhm. Aber, und das fehlte der AfD schmerzlich, es wird bei den deutschen Tatverdächtigen nicht ausgewiesen, ob das beispielsweise Leute mit doppelter Staatsangehörigkeit sind, ob die eventuell einen Migrationshintergrund haben. Und das möchte die AfD natürlich gerne wissen, weil das eben Wasser auf die Mühlen ihrer Argumentation ist, wenn man sagt, naja, da hieß aber der, der das Messer geführt hat, Ali oder Mohammed. Und ihr seht ja, das sind die ganzen bösen Geflüchteten. Von daher, der hat es seit 2018 abgefragt. Er hat auch erstmal immer Antwort bekommen. Und dann, als er das für das Jahr 2023 abfragte, hat die Innenverwaltung aber gesagt, nein, wir nennen diese 20 gängigsten Vornamen nicht mehr. Und hat sich berufen unter anderem auf ein Urteil, was es in Niedersachsen gegeben hatte, vom dortigen Landesverfassungsgericht, wo es geheißen hatte, aus Datenschutzgründen sollte man das nicht machen. Und darauf hat sich die Innenverwaltung berufen. Und dagegen ist eben Herr Fallender dann als Abgeordneter vor das Landesverfassungsgericht gezogen, hat gesagt, damit werden meine parlamentarischen Fragerechte beschränkt.
Aber um das nochmal klarzustellen, das heißt, die Verwaltung hat eine ganze Weile genau das geliefert, was der Abgeordnete wollte. Und dann irgendwann damit aufgehört.
Ganz genau. Und was es natürlich so ein bisschen pikant macht, also die Anfrage wurde 2024 gestellt für das Jahr 2023. Und vielleicht erinnern wir uns, 2022/23 war diese berühmt-berüchtigte Silvesterkrawallnacht, wo hier in Berlin ziemlich die Post abgegangen ist, um es mal flapsig zu sagen. Das war die Zeit, in der hier gerade Wahlkampf war. Wir haben Wiederholungswahl gehabt im Februar. Und da interessierte sich nicht nur die AfD für die Vornamen der Tatverdächtigen, sondern auch die CDU, namentlich der heutige regierende Bürgermeister Kai Wegner, wollte wissen, wie hießen denn diese Randalierer aus der Silvesternacht? Das heißt, da hatten wir eine wirklich große Vornamendebatte. Die AfD hat gesagt, haben wir doch schon immer gesagt, das muss man wissen. Die CDU hat gesagt, wir finden, das sollte man auch wissen. Und SPD, Grüne und Linke haben gesagt, also Entschuldigung, das ist doch absolut rassistisch, was ihr hier macht, wenn ihr jetzt überhaupt nicht fragt, wo kamen diese Jugendlichen her im Sinne von, was haben die für einen Hintergrund, kommen die aus schwierigen Verhältnissen und so weiter, sondern einfach nur wissen wollt, wie hießen die, sprich, haben die Migrationshintergrund oder waren die vielleicht sogar auch ganz, also sozusagen komplette Ausländer? Sollen wir mal auf die Namen gucken?
Gleich, ich spanne die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter, weil wir wollen natürlich auf dieses Gerichtsurteil noch schauen und die juristischen Verwicklungen, auch die Rolle der Innenverwaltung. Also es gab ja offenbar eine Begründung dafür, warum man diese Namen nicht rausrückt. Die scheint die Richter nicht überzeugt zu haben.
Nein, also die Mehrheit des Gerichts, es war eine knappe Entscheidung, 5-4, da reden wir sicherlich gleich auch noch drüber. Also im Beschluss heißt es, die Begründung der Innenverwaltung sei nicht plausibel. Es wurde darauf hingewiesen, dass es knapp 1200 Namen von deutschen Tatverdächtigen waren Und da hat das Gericht in seinem Beschluss gesagt, also dazu sagen, da könne man die Leute identifizieren, wenn jetzt Vornamen genannt würden, weil gerade auch heute mit den modernen Suchmethoden im Internet und so weiter könnten dann Einzelpersonen identifiziert werden. Da hat das Gericht gesagt, das fand es nicht plausibel. Von daher hat es geurteilt, die Fragerechte des Abgeordneten seien verletzt worden, eben weil diese Begründung nicht stimmte. Interessanter Satz drin war übrigens, dass darauf hingewiesen wurde, dass das Gericht nicht eine Begründung berücksichtigt hat bei seiner Urteilsfindung oder bei seiner Beschlussfindung, die die Innenverwaltung dann noch im Verfahren gebracht hatte. Da hatte die Innenverwaltung nämlich argumentiert, das sei diskriminierend, wenn man diese Namen nennt. Und da hat das Gericht gesagt, mehr oder weniger, Entschuldigung, habt ihr ein bisschen spät gesagt, das habt ihr in die Anfrage nicht reingeschrieben, da habt ihr nur gesagt, das geht aus Persönlichkeitsgründen und so weiter nicht. Von daher wurde das nicht berücksichtigt. Das könnte noch spannend werden.
Welche Vornamen kennen wir denn? Also vor allem aus welchen Jahren?
Ja, ich würde sagen, wir gucken mal auf zwei, nämlich die letzten, die wir kennen. Das waren 2021 und 2022. 2021 waren die häufigsten Vornamen Alexander, Christian, David, Mustafa, Patrick, Daniel, Bilal, Dennis. Und 2022 habe ich mir nicht ganz so viele aufgeschrieben. Christian, Nico, Ali, Mohammed, Marcel.
Dann werden wir das weiter beobachten, denn diese Debatte wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Leider, muss man ja sagen. Wir schauen es uns einfach mal an. Aber dir erstmal danke, Sabine.
Sehr gerne, Sebastian.
Und wir kommen zu einem Thema, das die Berliner und auch die Brandenburger Politik schwer beschäftigt in diesen Tagen, in diesen Wochen. Es geht um das Thema Förderstunden in den Schulen und vor allem, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Überhaupt, wie viel Geld Berlin und Brandenburg für die Bildung ausgeben. Dazu habe ich jetzt Amelie Ernst bei mir hier im Podcast aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Bei euch war das diese Woche ein riesengroßes Thema, mal wieder der neue Doppelhaushalt und wie viel Geld bleibt eigentlich für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, für die Schulen im Land übrig. Erstmal, wie ist denn da überhaupt der Stand? Wo seid ihr bei den Haushaltsverhandlungen und was ist da im Augenblick der Streitpunkt?
Ja, noch zwei Wochen bleiben, dann soll er eigentlich mal endlich durch den Landtag. Der ist ja sozusagen eh schon vertagt. Jetzt wird's auch mal Zeit und Bildung ist jetzt da gerade ganz oben auf der Agenda und in der Diskussion. Da sind mehrere Maßnahmen jetzt geplant, um eben mit dem bisher geplanten Geld auszukommen. Also der Bildungsetat ist immer noch sehr, sehr hoch, muss man sagen. Immer noch einer der höchsten überhaupt, auch nicht abgesenkt worden im Vergleich zum Vorjahr. Aber es gibt natürlich sowas wie Tariferhöhungen. Das heißt, man muss mit dann doch mit weniger Geld sozusagen auskommen, ne, und kriegt weniger für das gleiche Geld quasi. Deshalb heißt es jetzt Regelunterricht first sozusagen. Und um das hinzukriegen, wenigstens sozusagen das normale Maß, die normale Stundentafel zu schaffen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Das eine ist eben diese eine Stunde mehr ab Februar 26. Da sollen also Lehrkräfte pro Woche eine Stunde mehr vor der Klasse stehen. Da sollen dann gleichzeitig Elterngespräche wegfallen oder bestimmte Tests, dass sie also auch irgendwo entlastet werden. Und dann gibt es auch 345 Planstellen weniger. Die sollen wegfallen, also auch richtig feste Stellen, die nicht mehr auftauchen dann. Und das ist natürlich was Lehrkräfte bewegt, die Gewerkschaften, die Schulleitungen, weil sie da jetzt ganz anders planen sollen.
Genau, und die Lehrkräfte in Berlin haben ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen. Wir haben ja gerade erst diese Woche durch eine GEW-Studie erfahren, dass in Berlin die Lehrkräfte 2 Millionen Stunden mehr Arbeit pro Jahr leisten. Da kommen einige dann auf 48-Stunden-Wochen auch. Und ganz ähnlich ist dann halt auch das Bedenken, glaube ich, der Lehrkräfte in Brandenburg, oder? Dass das zu deutlich mehr Arbeit führt und sie eben nicht um 13, 14 Uhr nach Hause gehen und dann den Stift fallen lassen können.
Dass es eine Arbeitsverdichtung ist und natürlich auch immer die Diskussion, na, die können doch mittags gehen. Nee, wenn sie eine Stunde mehr unterrichten pro Woche, sagen sie, müssen natürlich auch eine Stunde mehr vorbereiten und dass man einfach Elterngespräche weglässt oder irgendwelche Zwischentests, das ginge sowieso nicht oder das gehe sowieso nicht in allen Bereichen, nur bei bestimmten Klassen. Und ja, Elterngespräche hätten ja auch Sinn, ne? Und auch die müssten vorbereitet werden und das einfach alles zu streichen und zu sagen, dann fällt eigentlich nichts weg, das sei ein Trugschluss.
Welche Rolle spielen denn da jetzt diese Förderstunden für Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben? Weil das war dann auch der zweite große Aufreger bei euch in der Bildungspolitik diese Woche.
Genau, die Idee ist ja, gerade an den Grundschulen, aber auch an anderen Schulen, dass Menschen zusammen unterrichtet werden. Das wissen wir, ne? Menschen mit Einschränkungen, Kinder, die vielleicht nicht so schnell lernen können oder Kinder, die auch eine körperliche Beeinträchtigung haben, sollen in der Regelklasse unterrichtet werden. Und dafür braucht es oder dafür gibt es auch bis jetzt schon zusätzliche Förderstunden und auch Lehrkräfte, die genau dafür da sind, dass eben jemand Zweites, zumindest stundenweise in der Klasse ist, unterstützt. Und da soll gekürzt werden, wobei ja, genau das jetzt im Raum steht, wie viel eigentlich. Da gab es eben einen Softwarefehler, eine Panne hieß es im Ausschuss diese Woche, im Bildungsausschuss, wo Daten falsch weitergegeben wurden an die Schulen. Die hatten einen hat dann einen Aufschrei provoziert an einigen Schulen, weil plötzlich dann von 60 oder über 60 Förderstunden pro Woche nur noch 15 bewilligt worden schienen. Okay. Und hieß es, okay, wie sollen wir denn die Kinder da zusammen mit den anderen unterrichten, wenn wir gar nicht mehr die Leute haben, die das machen können und nicht mehr die Stunden dafür, weil die eben in den sozusagen Regelklassen oder in der normalen Unterrichtstafel gebraucht werden und nicht mehr als zusätzliche Lehrkräfte. Das war diese Aufregung und jetzt ist gerade so ein bisschen die Frage, wird da wirklich so viel gekürzt? War es wirklich eine Panne oder rudert man da jetzt mal ganz schnell zurück an den Schulämtern, um diesen Aufschrei dann doch ein bisschen abzumildern?
Also durchaus die Möglichkeit, dass da einer zu schnell auf den Knopf gedrückt hat und das, was noch als in Planung beschrieben wurde, dann schon verkündet hat sozusagen.
Möglich, ganz genau.
Naja, das ist natürlich eine blöde Situation. Übrigens ganz interessant. Auch in Berlin hatten wir genau die gleiche Diskussion diese Woche. Da geht es auch um neue Stundenbemessungsgrenzen oder ein neues Stundenbemessungssystem für genau diese Förderstunden. Und auch da befürchten viele Lehrkräfte, viele Schulen, dass am Ende weniger Lehrkräfte da sein werden für die Förderung von Kindern, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, aus welchem Grund auch immer. Also bahnt sich so ein kleines bisschen an, dass da in diesem Bereich jetzt aufgrund der schwierigen Haushaltslage in beiden Bundesländern der Rotstift angesetzt wird.
Möglicherweise. Und das ist natürlich auch wirklich mit Sprengstoff sozusagen verbunden, mit politischem und auch mit Diskussionen, weil die Idee ja ist, Inklusion, auch politisch gewollt, seit Jahren wird das umgesetzt, alle zusammen zu unterrichten. Und wenn dann jetzt die Opposition sagt, auch die AfD zum Beispiel, ihr wollt das doch so und jetzt nehmt ihr da das Budget raus, kann ja wohl nicht sein. Dann doch wieder Förderschulen, dann doch wieder separate Beschulung, dann müssen wir es anders planen. Aber nicht, wenn das so gedacht ist, dass wirklich alle sozusagen tendenziell an derselben Schule unterrichtet werden.
Wie sieht denn das in eurer Koalition, in eurer Regierungskoalition aus SPD und BSW aus? Stehen die da zumindest, was diese Kürzungen angeht, dann auch geschlossen da?
Na, ich würde mal sagen, noch und nach außen. Also natürlich, SPD und BSW verteidigen jetzt die Kürzung oder sagen, wir haben doch zum Beispiel auch beim Vertretungsbudget, also bei dem Geld, was da ist, um ausfallende oder dann eben doch nicht ausfallende Stunden zu vertreten, da haben wir doch aufgestockt auf 14 Millionen. Und dieses Haushaltsbudget ist für den Bildungshaushalt ist auch gar nicht runtergefahren worden. Das wird schon immer nach vorne gestellt und betont. Aber auch da hört man von den SPD und BSW BildungspolitikerInnen, dass sie auch nicht zufrieden sind. Natürlich nicht, weil das ja auch ein Kernthema ist, gerade auch von der SPD. Also die kriegen ganz schön massiv Kritik jetzt ab, weil sie ja immer auch gesagt haben, Bildung ganz wichtig, oberste Priorität hier für uns. Auch im Koalitionsvertrag hat man das nach außen getragen und das wirkt jetzt eben völlig anders.
Glaubst du, dass sie das trotzdem durchziehen werden mit diesen Kürzungen oder wird der Druck so groß, dass sie das eigentlich nicht halten können?
Also ich glaube im Moment Stand jetzt, dass der Druck so groß wird oder auch schon ist, dass da nochmal nachgearbeitet werden muss. Einfach, wie gesagt, weil man dieses Thema Bildung so nach vorne gestellt hat und weil es jetzt so einen lauten, auch massiven, breiten Protest gibt. Und deswegen glaube ich, dass man die nächsten 1-2 Wochen, bevor der Haushalt dann wirklich final durch den Landtag muss, dass man da jetzt durchaus nochmal rangeht und guckt, wo man was rausnimmt und ob man das nicht in anderen Stellen dann spart statt in der Bildung.
Ihr habt doch diesen Hasso Plattner, habe ich gehört. Der gerade noch so einen neuen Unicampus da bei euch in Potsdam da aufbaut. Könnte man den nicht anhauen?
Der hat noch was im Haushalt. Also ich weiß nicht, ob der wirklich zu allem dann sagt, okay, machen wir. Im Moment scheint er ja sehr flexibel zu sein. Vielleicht ist das jetzt wirklich die allerletzte Lösung. Und Bildung scheint ja für ihn ein großes Thema zu sein. Also warum nicht, sage ich mal.
Genau, und dann sind wir wieder neidisch in Berlin, dass ihr...
Kreative Lösungen sind gefragt, heißt es doch immer. Ja?
Kreative Lösungen. Schauen wir mal, ob es eine Hasso-Plattner-Lösung für die Probleme in der Brandenburger Bildung gibt, in der Berliner Bildung wahrscheinlich nicht. Wir werden aber auf jeden Fall weiter über dieses Thema reden müssen, glaube ich, in diesem Podcast. Dir erstmal danke an dieser Stelle, Amelie, und liebe Grüße nach Potsdam.
Sehr gerne, bis dann.
Ciao. Zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp und bei allem, was gerade in Polen politisch abgeht, kann der nur lauten In Polen, der Podcast über alles Wichtige in unserem Nachbarland von unserem Team im ARD-Studio Warschau. Die neue Folge beschäftigt sich natürlich mit dem Sieg des Rechtspopulisten Karel Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl. Ein Schock für die Regierung von Donald Tusk und für die Europäische Union. In Polen, in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Danke fürs Zuhören. In dieser Woche sagt Sebastian Schöbel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg. Baustellenstau haben wir aktuell auf der westlichen A10 in Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie aktuell 30 Minuten mehr einplanen. Auf der A115 stockt es Richtung Dreieck Funkturm. Zwischen Rastplatz Parforsheide und Kreuz Zehlendorf gibt es jetzt aktuell 10 Minuten plus. Vorsicht auch auf der B166 Schwedt Richtung Kreuz Uckermark. In Höhe Zichow gibt es Behinderungen an einer Unfallstelle. Zum Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es momentan auf dem Berliner Stadtring ab Schmargendorf in Richtung Wedding. In Neukölln auf der Hermannstraße und der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz sowie in Gesundbrunnen auf der Badstraße in Richtung Brunnenstraße. Ein paar weitere Staus haben wir auch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Bei der Berliner S-Bahn gibt es Bauarbeiten. Wegen diesen Bauarbeiten sind bis Betriebsschluss am Dienstag die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg unterbrochen. Sie werden über Blankenburg umgeleitet und zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Das Bundeswehrbeschaffungsamt fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Aus der Union kommt Widerspruch. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Stegemann. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa.
Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, sind am Mittag Kinder mit Kostümen vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park gezogen. Dort wird bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle